Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Jetzt kommen wir zu einer weiteren Folge unserer Serie Europäische Gespräche. Was ein zünftiges Stück Literatur ist, hat einen markanten Schauplatz. Sei es New York bei Max Frisch, Venedig bei Thomas Mann oder der Vierwaldstättersee in Schillers Tell. Der Ort der Handlung weckt unser Interesse an Lektüren. Literarische Orte und Räume wecken aber seit je auch das Interesse von Literaturwissenschaftlern. Eine Forschungsgruppe der ETH Zürich mit der Literaturwissenschaftlerin Barbara Piatti und einem Team von Kartografen ist seit 3 Jahren daran, die Literaturgeografie zu erneuern. Dank Computerunterstützung entsteht ein literarischer Atlas Europas, und zwar in europäischer Zusammenarbeit. Mehr dazu im nun folgenden Gespräch. Heini Vogler leitet es.
Ich begrüße im Studio Kiel des Norddeutschen Rundfunks Professor Heinrich Detering. Er ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und bei uns im Studio Basel sitzt mir gegenüber Dr. Barbara Piatti. Sie ist Germanistin und sie hat sich auf Literaturgeografie spezialisiert. Barbara Piatti ist Co-Leiterin einer Forschungsgruppe der ETH Zürich. Sie arbeitet da mit Kartografen zusammen und hat im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit eben das Projekt Ein literarischer Atlas Europas, was auch unser Thema sein soll in dieser halben Stunde. Also wir fragen, wo spielt die Literatur und worauf gibt das Aufschluss? Notabene vor dem Hintergrund, wie wächst vielleicht die literarische Geografie unseres Kontinents zusammen? Herr Detering, sagen Sie uns doch bitte zum Auftakt möglichst kompakt, aus welchen Komponenten setzen sich literarische Orte oder Räume zusammen?
Zum einen aus dem, was wir den Realraum nennen, also einfach aus den Landschaften und Orten, die wir als Spaziergänger, Reisende, Touristen durchwandern können. Dann aber auch aus symbolischen Räumen, also denjenigen Denkfiguren, die zum Beispiel in Oppositionen wie wild, zivilisiert, heimisch, unheimlich, fremd und so fort zusammengesetzt sind. Und aus vielen ideologischen Besetzungen, die sich auf Räume beziehen, die auf Räume projiziert werden, die aber nicht in den realen Räumen vorfindlich sind. Wir haben es zu tun mit ideologisierten Landschaften, mit ideologisierten Orten.
Nun ist ja bei Ideologie eigentlich auch ein negativer Begriff, oder kann es sein, nämlich falsches Bewusstsein. Das ist aber ganz anders zu verstehen in Ihrem Kontext, nicht?
Es gibt bei uns in den Beispielslandschaften, auf die wir uns bis jetzt im Projekt konzentriert haben, tatsächlich solche, in denen der Begriff Ideologie sehr angemessen scheint, einschließlich der negativen Untertöne, die das hat, und solche, wo ganz neutral von literarischen Besetzungen, von Überschreibungen, Beschriftungen eines Raums gesprochen werden kann. Ein Beispiel für ideologische Besetzungen von Räumen ist etwa die Beispielslandschaft Dithmarschen, die in der völkischen und dann in der faschistischen Literatur zum Inbegriff eines vermeintlich unverfälschten arischen Bauerntums und dergleichen erhoben wird.
Das war diese sogenannte Heimatkunstbewegung. Wir werden darauf zurückkommen. Genau. Barbara Piatti, Literaturgeschichte macht wie jede Historiografie die zeitliche Dimension des Vergangenen sichtbar. Wie ergänzt jetzt diese Literaturgeografie die bestehende Literaturwissenschaft? Was macht die genau?
Also die Literaturgeografie ermöglicht uns vor allem, uns anzusehen, wie sich literarische Landschaften durch gewisse Epochen entwickeln, verändern. Also wir sprechen etwas plakativ dann immer davon, wo sind die Ballungszentren der Literatur, wo gibt es vielleicht unbeschriebene Flächen. Es gibt Landschaften wie meine von mir bearbeitete Modellregion Vierwaldstättersee Gotthard, wo man sehen kann, dass das beispielsweise über lange Zeit wirklich ein internationaler Anziehungspunkt war für Literaten aus fast aller Welt. Und dann zum Beispiel sich im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder eher zu einer schweizerischen Angelegenheit entwickelt, was nicht schlecht sein muss, aber natürlich eine ganz andere Ausgangslage dann bietet. Und solche diachronen Entwicklungen, also Entwicklungen durch die Zeit, untersuchen wir eigentlich mit Mitteln der Literaturgeografie.
Bleiben wir noch ganz kurz bei der Gegend, die Sie angesprochen haben. Das ist Ihr Forschungsgebiet. Sie kennen also diese Innerschweiz und den Gotthardraum, was wir oft kurz schließen mit dem Rütli und den Schiffen auf dem See und der Tellplatte und dem ganzen Mythos, der dort beheimatet ist. Kann man sagen, weswegen in der klassischen Epoche dieser Ort so viel belegter war, als er jetzt heute ist?
Also sicher ist der Tell-Mythos ein Ursprung auch dieser Attraktivität der Landschaft. Das haben sich ja sehr, sehr viele Autoren, natürlich allen voran Schiller, erst einmal auf diesen Mythos bezogen und den weiter entwickelt oder ausgebaut oder wie dann später bei Max Frisch natürlich verfremdet oder auch teilweise parodiert. Und man kann sagen, dass eigentlich da mehrere Eigenschaften dieser Landschaft und der Besetzung dieser Landschaft zusammenkommen, nämlich erstens, dass das schon ein Mythos ist, ein sehr attraktiver, sehr bewegter Mythos, den man eben nutzen kann für die Literatur.
Das ist aber ja der Mythos der Freiheit vor allem, ein bisschen verkürzt gesagt.
Ja, und natürlich ein sehr actiongeladener Mythos auch, also wenn Sie sich den Plot von Schillers Wilhelm Tell zum Beispiel anschauen. Aber dann ist natürlich auch die Landschaft selber da, die eine unglaubliche Vielfalt und einen unglaublichen Reichtum an möglichen Schauplätzen bietet. Also von unterirdischen Schauplätzen, Gotthardtunnel, Höllloch, bis zu Seearmen, Hügeln, Pässen, Berggipfeln, Tälern. Und ich beschreibe das immer so, dass das eigentlich eine gewaltige Bühne ist, die dann bespielt worden ist von der Literatur. Ja.
Das wäre zum Beispiel Hermann Burgers, die künstliche Mutter. Das wäre dann ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, wo genau eben diese Dinge aufgegriffen worden sind, die Sie jetzt beschrieben haben. Also das ist Ihre Modellregion auch in diesem Projekt ein literarischer Atlas Europas. Also davon gehen Sie aus und daran arbeiten Sie ja weiterhin. Bei Ihnen, Herr Detering, ist es Nordfriesland. Das ist für uns weit weg an der Peripherie. Für Sie ist es Ihre Heimat, da stehen Sie. Was wäre dann analog bei Ihnen? Dieser Raum für einen Schauplatz, also was für Schauplätze sind dort?
Ja. Ich glaube, man kann das genau analog zu dem sagen, was Barbara Piatti gerade für die Innerschweiz gesagt hat, nur eben in genauen Gegensatzpaaren. Wir haben diese Modellregion Nordfriesland-Dithmarschen, die schleswig-holsteinische Nordseeküste, ausgewählt, weil sie eben schon für das 19. Jahrhundert denkbar weit weg gewesen ist von allen kulturellen, politischen Zentren, weil sie als eine abgelegene Landschaft, als eine Landschaft der Weltferne literarisiert worden ist und eben als eine solche dann ganz unterschiedliche, mythisierende, ideologische, literarische Besetzungen erfahren hat. Diese Landschaft wird literarisch erschlossen durch einen einzigen Autor, die Landschaft Nordfrieslands jedenfalls, und dieser Autor heißt Theodor Storm. Es gibt einzelne Vorgänger, aber die bleiben marginal. Storm hingegen erschließt sich mit einer geradezu geografischen Akribie diese Landschaft, Zone für Zone, Ort für Ort, von den trockenen Sandhügeln der Geest bis hinaus zu den wilden, sturmumtosten Inseln der Halligen. Man kann alle Landschaftszonen, alle Siedlungsformen, alle historischen Formationen dieser Landschaft irgendwo in seinen Werken wiederfinden. Damit schafft er Voraussetzungen für eine literarische Rezeption dieser Landschaft nach ihm, die nie ohne ihn auskommt. Wir können sehr genau schon jetzt zeigen, wie nach Storm entweder diejenigen Landschaftszonen literarisiert werden, die er sozusagen noch freigelassen hat, oder umgekehrt seine Schauplätze nur in der Weise literarisch bearbeitet werden können, dass dabei auch auf ihn selbst und auf seine Texte oder auf seine Person Bezug genommen wird, bis hin zu Siegfried Lenz' Roman Deutschstunde.
Das wäre dann der Ausdruck des Problems, das Autorinnen und Autoren haben, wenn Landschaften, also physische, real existierende Landschaften, ich glaube, Sie nennen das Georaum, schon besetzt ist, literarisch, fiktiv, dann kann man das nicht ohne weiteres wieder benutzen, sondern muss man sich eben andere Flächen aussuchen. Das wäre wahrscheinlich mit einer Karte sehr anschaulich so zu zeigen, stelle ich mir vor, nicht?
Ja, und hier kann man eben auch zeigen, was mit Ideologisierung gemeint sein kann. Das gibt es in vergleichsweise unschuldiger Form, etwa in der Weise, dass der Hauke Heinkoog nach dem Vorbild der Schimmelreiter-Novelle in den 1950er Jahren erst angelegt wird. Touristen halten ihn heute immer wieder für den Ort, auf den sich die Novelle bezieht, während es faktisch genau andersherum gelaufen ist. Weniger harmlos ist dann die Ideologisierung dieser Landschaft zu einer Art Urbild des Führermythos. Adolf Hitler selbst besucht diese Landschaft, inszeniert sich selbst geradezu als den wiedergekehrten Stormschen Schimmelreiter. Die Naturbezwingung, die zu den zentralen Themen nicht nur des Stormschen Werks, sondern überhaupt dieser Landschaft gehört, wird nun zu einem faschistischen Modellfall stilisiert. Damit wiederum hat sich dann die Ideologie kritische Nachkriegsliteratur auseinanderzusetzen. Es entstehen also ganze literarische Reihen einer Evolution derselben, immer derselben Schauplätze mit immer neuen ideologischen Vorzeichen.
Wenn ich noch etwas ergänzen darf zu dem, was Heinrich Detering gesagt hat, was er beschrieben hat, Storm als dominanter, als bestimmender Autor. Das weist eben genau auf eine unserer wichtigsten Kategorien hin. Wir nennen das die blockierten Zonen in einer literarischen Landschaft. Eben Orte, die eigentlich so überdeterminiert, so über und über beschrieben sind oder besetzt sind, dass keine andere Literatur dort Raum findet. Und wir sehen das auch am Vierwaldstättersee. Da sieht man schon erste Vergleichsmöglichkeiten, dass eben die Tell-Schauplätze, also Rütli, Tellsplatte, Altdorf und Hohle Gasse, dass da eigentlich keine Möglichkeit offen gelassen wird, um andere Plots, sagen wir eine Liebesgeschichte, einen Kriminalroman anzusiedeln. Das verbietet sich eigentlich. Und das ist wichtig, weil genau solche Bausteine der Literaturgeografie dann eben auf verschiedene Landschaften oder Regionen angewandt werden können.
Darf ich noch eben ergänzen, weil ich glaube, hier eröffnet sich auch eine genuin europäische Perspektive des Projekts. Wir haben die Räume ja auch unter dem Aspekt gewählt, unsere Beispielsräume, wie sie sich in europäischer Perspektive literarisch deuten und analysieren lassen. Es gibt eine Ausnahme, in der ein blockierter Raum dann doch wieder beschriftet werden kann. Und das ist der Fall, dass ein ausländischer Schriftsteller in Unkenntnis der einheimischen literarischen Traditionen diesen Raum für sich neu entdeckt. Im Falle der nordfriesischen Landschaften ist das etwa der Schriftsteller Hans Christian Andersen, der aus Dänemark kommend die wilde Inselwelt der Halligen in einem bedeutenden Roman entdeckt, ohne zu wissen, dass fast um dieselbe Zeit Theodor Storm in seinen Novellen dasselbe versucht. Der eine nimmt vom anderen keine Kenntnis. Der deutsch-dänische Konflikt des 19. Jahrhunderts schlägt bis in die literarische Erschließung dieser Landschaft durch.
Eben, man kann dann nachweisen, was die Ursachen für eine solche Entwicklung sind oder einen solchen Verlauf. Ja. Nun, die Zentralschweiz, die Innerschweiz und das Gotthardgebiet scheinen ja auch eine urschweizerische Gegend zu sein. Was ist denn da das Europäische oder was ist da das, was eben transnational ist, was Grenzen überschritten hat und vielleicht noch überschreitet?
Also das Interessante ist, dass wenn man den Schauplatz oder den Handlungsraum als zentrales Kriterium nimmt, dann bekommt man eben Literatur in den Blick oder eine Sammlung von Texten in den Blick, die man sonst nie in diesem Zusammenhang sehen würde. Ganz konkret heißt das für den Vierwaldstättersee und die Gotthardgegend, dass wir da schweizerische Autoren haben, regionale Autoren, aber auch einen ganzen Verbund quasi von international bedeutsamen Autoren wie Mark Twain oder Walter Scott, Schiller, Hölderlin, Goethe, Tolstoi, Bunin, Mary Shelley, also sie haben eigentlich ein Who's Who der Weltliteratur, auch James Fenimore Cooper, der Autor der Lederstrumpf-Romane, ist dabei und sie alle haben entweder wirklich vor Ort diese Landschaft ausgewählt als künftigen Schauplatz ihrer Fiktionen oder eben aus der Ferne haben sie sich angezogen gefühlt und sich eigentlich zurechtgelegt, dass das ein geeigneter Ort wäre, um eine Fiktion anzusiedeln. Und das ist eigentlich das europäische Moment, dass wir eine sehr internationale literarische Landschaft für das 19. und frühe 20. Jahrhundert haben.
Aber etwas salopp gesagt, beweisen Sie da oder belegen Sie da nicht etwas, was doch eigentlich in den Leserinnen und Leserköpfen schon verankert ist? Diese Orte, die kennt man, das sind ja auch die bekanntesten. Oder anders gefragt, muss man anknüpfen an Informationen von Schauplätzen, die man schon hat oder an Gegenden, wo man eben schon einiges weiß, um diese Literaturgeografie aufzuziehen?
Also man muss natürlich zunächst einmal Bibliografien zusammenstellen, Textlisten. Es gibt keine Bibliografie, quasi gesamte Literatur, die sich auf den Vierwaldstättersee bezieht oder auf Prag, unsere dritte Modellregion, oder auf Nordfriesland. Das ist der erste Schritt in der Untersuchung, dass man wirklich versucht, möglichst flächendeckend zu bibliografieren.
Und das heißt, dass Sie hunderte von Romanen zum Beispiel zusammentragen müssen?
Ja, also für Prag haben wir jetzt eine Textliste, die über 1000 Titel bereits umfasst. Und das ist zum Beispiel noch nie in dieser Zusammenstellung überhaupt interpretiert worden. Und davon ausgehend können Sie dann eben diese literaturgeografischen Untersuchungen nach bestimmten Regeln vornehmen. Und was vielleicht dann auch wichtig zu sagen ist, ist, dass die Karten, die wir produzieren in Zusammenarbeit mit den Kartografen, dass die natürlich nie das Endresultat sein können, sondern diese Karten sollen eigentlich etwas sichtbar machen, was wir bisher nicht gesehen haben in dieser Deutlichkeit. Beispielsweise eben diese blockierten Zonen oder wie sich eine Landschaft verändert über die Jahrhunderte. Und das heißt, dass der Kartenkommentar und das, was wir dann daraus machen als Literaturwissenschaftler, das ist eigentlich der entscheidende letzte Schritt.
Wie muss man sich das vorstellen? Was kann der Computer, was ein Atlantenzeichner des 20. Jahrhunderts noch nicht konnte? Es gibt in jeder Bibliothek Literaturatlanten, aber das sind eben analoge Karten. Herr Dietrich, sagen Sie uns bitte, was kann der Computer besser?
Er kann natürlich zunächst literarische Landschaften, das heißt die Beschriftungen einer identischen Landschaft durch Literatur im zeitlichen Verlauf darstellen. Er kann aber auch, und das ist für uns besonders produktiv auch übrigens in der Rückwirkung auf unseren Umgang mit den Texten selbst, er kann Unterschiede visualisieren zwischen Darstellungen, mimetischen Darstellungen realer Räume und Raumverhältnisse einerseits und fiktiven Hinzufügungen andererseits. Wenn beispielsweise Walter Scott eine Rittergeschichte in der Schweiz, eine romantische Geschichte entsprechend seinen schottischen Rittergeschichten in der Schweiz lokalisieren will, dann muss er eine Burg erfinden, die es dort nicht gibt, die aber zu seiner schottischen Szenerie gehört. Und diese Burg hat keinen bestimmten Platz, sondern sie bewegt sich in irgendeiner Zone, einer Landschaftszone, die dann als eine solche mit der Burg etwa als einem sich bewegenden Punkt auf der computergenerierten Karte gezeigt werden kann. Man sieht mit einem Blick, dass hier etwas gewissermaßen über der Reallandschaft schwebt oder in sie eingetragen wird, was nicht aus ihr selbst herauskommt. Etwas Ähnliches können wir auch beobachten in meiner Modellregion Nordfriesland, wo wir es ebenfalls, was man gar nicht glauben sollte, mit Hunderten von Texten zu tun haben. Wenn dort die Entstehung der friesischen Nationalliteratur dokumentiert werden soll, also der Literatur der angestammten friesischen Sprache, die sich erst im 19. Jahrhundert verschriftlicht. Und wir sehen, dass die Zonen oder Orte, an denen diese Literatur sich abspielt, nichts zu tun hat, gar nicht sich, in vielen Fällen gar nicht sich berührt mit dem, was die deutsche oder dänische Literatur derselben Zeit dann erschließt. Es entstehen Überschneidungszonen, die sich zum Beispiel in den Farbgebungen, in den Bewegungen auch auf der computergenerierten Karte abbilden lassen.
Und was ganz entscheidend ist, wir arbeiten ja mit einer Datenbank, also da werden diese Interpretationen und Lokalisierungen eingegeben, auch der Bezug von literarischem Raum zum Realraum. Wird der Realraum verfremdet oder überformt oder umbenannt, verschoben, synthetisiert? Und Sie haben die analogen Karten angesprochen. Das sind natürlich immer vorgefertigte Karten. Das heißt, Sie schlagen einen Atlas auf und haben die Karte, die der Kartograf oder eben der Atlanten-Editor vorgibt. Bei unserem System ist es so, dass der Nutzer eigentlich beliebige Abfragen stellen kann. Also Sie könnten sagen, ich möchte die literarische Geografie eines Autors sehen, zum Beispiel Storm oder einer bestimmten Epoche oder einer Gattung. Und Sie sind da frei in der Kombination unserer Attribute und Kriterien und können sich eigentlich beliebige Karten generieren lassen.
Und da kann man dann natürlich zurückgreifen auf die Fachkenntnisse dieser Kartografen, die ihr ganzes Spezialgebiet da einbringen können. Das sind nicht nur die Computerspezialisten, sondern die haben ja auch ihre eigene Wissenschaft.
Ich bin ursprünglich auf das Institut für Kartografie an der ETH zugegangen und habe mit Lorenz Horni, dem Leiter des Instituts, besprochen, ob das eine Möglichkeit wäre, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt aufzubauen. Und er war von Anfang an sehr interessiert daran, auch darum, weil wirklich Literatur etwas vom Schwierigsten ist, um überhaupt auf eine Karte zu bringen. Und natürlich reizt diese Herausforderung auch die Kartografen. Und die haben sich sehr eingearbeitet, auch in unsere Terminologie, unsere Konzepte und versuchen, das Menschenmögliche, um Literatur wirklich adäquat zu kartieren. Das ist eben auch noch ganz entscheidend, dass man in unserem Projekt eigentlich nichts auf die Karte zwingen will, was da nicht hingehört. Also wenn sich ein Text oder ein Schauplatz sträubt, auf die Karte gebracht zu werden, dann erzwingen wir das natürlich nicht und suchen andere Möglichkeiten.
Was ist das für ein Kriterium? Wann sträubt sich ein Text, auf die Karte gebracht zu werden, zum Beispiel?
Wir haben ein sehr gutes Beispiel aus der Modellregion Prag. Das ist ein früher Text von Franz Kafka, Beschreibung eines Kampfes von 1904. Man ist ja häufig der Meinung, Kafka hat sehr viel mit Prag zu tun, das stimmt biografisch, aber in seinen Texten gibt es praktisch keine Hinweise, die es erlauben, wirklich die Fiktionen präzise zu verorten. Anders in dieser genannten Geschichte, Beschreibung eines Kampfes, dort beginnt eigentlich die Geschichte mit einem nächtlichen Spaziergang durch das Prag um 1900. Das kann man auf einem historischen Stadtplan ohne Probleme nachvollziehen. Und die Erzählung entwickelt sich dann aber dahingehend, dass eigentlich dieser Realstadtraum verlassen wird und sich die Straße, auf den die beiden Figuren, die Hauptfiguren gehen, in einen völlig fantastischen Raum hin öffnet. Und da verlässt dann natürlich die Fiktion die Karte und auch die, das zeigt die Grenzen der Kartierbarkeit natürlich auf, wenn das in diese imaginären Zonen sich bewegt.
Ja. Also wenn dann die Vorstellungskraft sozusagen alleine regiert, wird es schwierig. Das könnte man vielleicht so
aber genau
unterbrechen.
Bis genau an diese Grenze führt eben doch die kartografische Darstellung. Also sie ist auch deshalb so produktiv für uns, weil sie zeigt, was noch darstellbar ist, was mit subtileren Mitteln darstellbar ist und was schließlich sich der Darstellung entzieht. Aber bis dahin lässt sich tatsächlich die Darstellung noch ziehen, bis an diese ontologische Grenze. Wir haben einen ähnlichen Fall, wenn in einer Novelle Storms, in einer Kindheitserinnerung, ein Akteur bei der Wanderung durch eine Landschaft plötzlich an einen Ort gerät, von dem er im Nachhinein sagen muss, dass es diesen Ort in der Wirklichkeit gar nicht gibt. Es bleibt völlig offen, ob es sich um eine Vision, eine Halluzination oder einen Traum handelt. Die Karte soll den Leser dieser Landkarte, und das heißt auch den Leser der Stormschen Novelle, bis an diesen Ort führen und dann markieren, hier öffnet sich eine ontologische Grenze, jenseits derer die kartografische Darstellung erlöschen muss. Ganz zentral ist, dass es nicht das Ziel unseres gesamten Unternehmens ist, die Vieldeutigkeit literarisierter Raumvorstellungen zu reduzieren auf einfache mimetische Zuschreibungen und zu sagen, eigentlich ist dieser literarische Ort jener Ort in der Wirklichkeit und damit haben wir unseren Job getan. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen die ganze Komplexität aufzufächern versuchen, von Raumbezügen der Fiktion auf reale, auf fiktionale, auf viele Raumvarianten, die dazu
stehen. Man könnte ja sagen, zum Beispiel Prag, da könnten Sie nachweisen, dass jeder zweite Roman eine Art Reiseführer sein kann. Dann kann man Schauplätze lokalisieren, kann sagen, der Ort da spielt in diesem und diesem Text diese und jene Rolle und er schaut ein bisschen anders aus oder ist genau getroffen oder weiß ich was. Aber, ja, das wäre eigentlich gegen die Intention von Fiktionalisierung.
Ja, das ist, glaube ich, gegen die Idee. Das ist gegen die Grundidee, mit der Barbara Piatti dieses Projekt eröffnet hat, wenn ich das sagen darf. Viele ältere vergleichbare Projekte kranken ja gerade an diesem Reduktionismus, sagen zu wollen, eigentlich ist dieser Ort jener Ort und das war's dann. Natürlich macht es Freude, anhand von Joyces Ulysses durch Dublin zu wandern und wiederzuerkennen, was man im Roman gelesen hat. Aber noch viel interessanter wäre es ja zu zeigen, wo das, was im Roman zu lesen ist, nicht einfach zur Deckung kommt mit dem realen Stadtraum Dublins, wo synthetisiert wird, wozu zusammengezogen, gedreht, gestreckt, überlagert wird. Unser Ehrgeiz ist, mit Hilfe einer avancierten Kartografie genau diese Prozesse in der literarischen Raumdarstellung sichtbar zu machen.
Also die Abweichung sozusagen zwischen Textraum und Georaum. Was wäre das in Prag zum Beispiel, Frau Piatti, noch? Gibt es da noch ein Beispiel? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da sofort im internationalen, transnationalen Bereich ist. Eine Stadt, aber die strahlt aus in die ganze Welt.
Ja, es gibt natürlich viele Beispiele. Es gibt eine tschechische Autorin, die auf Deutsch schreibt, Libuše Monikova, die zum Beispiel ein ganzes unterirdisches Prag entwickelt hat in ihren Romanen, das aber natürlich überhaupt nicht eins zu eins jetzt irgendwie mit Tunneln oder Gängen oder Kanalisationssystemen übereinstimmt, sondern ein reiner fantastischer Raum ist, der sich unter der Stadt öffnet. Vielleicht noch kurz zurück zu dem, was Heinrich Deterin gesagt hat, eben, dass uns die Abweichungen sehr interessieren. Das ist wirklich einer der Hauptfokuspunkte innerhalb des Projektes, dass wir eigentlich mit Referenzgraden arbeiten. Es ist jetzt schon erwähnt worden, es gibt Bücher, die man wie Reiseführer benutzen kann, weil sie eigentlich relativ deckungsgleich oder nah an den Georaum herankommen. Für die Schweizer Literatur wäre zum Beispiel C.F. Meyer, Jürg Jenatsch etwas, was man heute noch als eine Art Wanderführer durch Graubünden benutzen kann. Aber interessant wird es halt da, wenn diese Referenz immer schwächer wird oder die Literatur eben spielt auf der Skala ihrer ganzen Möglichkeiten, wie sie Räume gestaltet. Und vielleicht ein sehr anschauliches Beispiel sind diese synthetisierten Räume, also Überblendungen von existierenden Orten, wie beispielsweise in Ernst Jünger auf den Marmorklippen, wo Bodensee und Mittelmeer eigentlich kombiniert wird zu einem Raum, der wirklich nur in dieser Fiktion, in dieser einen existiert. Und das ist auch wieder so ein Baustein der Literaturgeografie. Dasselbe Phänomen gibt es bei Julio Cortázar, der Buenos Aires und Paris überblendet zu einer Stadt, in der wir uns dann schwerlich orientieren können, weil einfach mehrere Elemente zusammengefügt werden. Und das sind eigentlich die uns interessierenden Punkte. Also da, wo Literatur wirklich auch alles Mögliche anstellt mit dem gegebenen Raum.
Inwiefern, Heinrich Deterin, ist Ihr Projekt literarischer Atlas Europas schon fast ein Weltatlas geworden, jetzt in diesem frühen Stadium?
Mhm. Nur in einer Hinsicht, in dieser dann allerdings ganz entschieden, nämlich in dem Versuch, eine Art Modellbaukasten zu entwickeln, der charakteristische Fälle, repräsentative Beispiele zusammenstellt, mit denen dann hoffentlich auch an anderen Orten und bezogen auf andere Landschaften Literaturwissenschaftler weiterarbeiten können. Der Typus etwa der abgelegenen Landschaft, die dann als eine solche zum Gegenmodell zu einem kulturellen oder politischen Zentrum wird. Dieser Typus ist ja nicht nur durch Nordfriesland realisiert, sondern beispielsweise auch durch die neuenglischen Landschaften in den Horrorgeschichten von H.P. Lovecraft oder, wenn man weiter zurückgehen will, durch das Schottland Ossians bei James Macpherson oder durch eine Fülle anderer Landschaftstypen und Landschaftsideologisierungen, die hier anzuführen wären. Es gibt bestimmte Formen der Synthetisierung von Räumen. Barbara Piatti hat darauf hingewiesen, die wir beispielhaft in unseren Regionen untersuchen, die sich dann aber ganz ähnlich wiederfinden lassen. Man muss nur einen Augenblick zurücktreten und nachdenken, wo man selbst schon Ähnliches gelesen hat. Und man wird an ganz andere Landschaftszonen oder literarische Schauplätze denken, die in unseren drei Projekten nicht vorkommen, aber für die unsere drei Projekte hoffentlich eine Art Modell entwickeln.
Sie haben mir gesagt, Frau Piatti, dass Sie schon Fäden nach Indien gesponnen hätten. Wie das?
Wir werden relativ häufig kontaktiert von anderen Forschenden oder Forschungsgruppen, die sich für unsere Ansätze interessieren, was natürlich sehr erfreulich ist, weil wir eben auch hoffen, dass die Methoden übertragbar sind und ebenso als eine Art Werkzeugkasten genutzt werden können. Ganz konkret sind wir in Kontakt mit einer Japanologin und einer Indologin, die sich beide dafür interessieren, wie unser Kategoriensystem, wie unsere Termini, unsere Konzepte eventuell angepasst werden könnten für ihre Literaturen. Natürlich basiert unser System eben auf dem im weitesten Sinne europäischen, eventuell auch noch amerikanischen Literaturkanon, und wir müssten natürlich das modifizieren, anpassen, wenn jetzt neue Bereiche der Literaturgeschichte dazukämen. Das wäre aber auch wieder für uns eine sehr spannende Aufgabe.
Wir haben ja eigentlich schon ein sehr starkes Bewusstsein dafür entwickelt, wie stark die menschliche Vorstellungskraft sich in Kategorien des Raums orientiert und artikuliert, wie sehr wir auch die abstraktesten Sachverhalte unserer gedeuteten Welt in Raumvorstellungen übersetzen, oft ohne das überhaupt zu reflektieren.
Wenn ich das richtig verstehe, dann wäre die Dimension der Zeit eher bisher im Vordergrund gestanden, und die wird jetzt sozusagen fusioniert, kombiniert mit der Dimension des Raums nochmals.
Also der Kulturwissenschaftler Karl Schlögl hat dafür eine schöne Formel gefunden, die Titel eines Buches von ihm war und die wir, glaube ich, als eine Art Motto über unser Projekt schreiben könnten. Das lautet: Im Raume lesen wir die Zeit. Die Kategorie der Zeitlichkeit der Raumentwürfe, Raumkonstruktionen, Raumbeschriftungen spielt ja gerade in unserer Form der literarischen Kartografie eine enorme Rolle. Es geht uns eben nicht darum, die Zeit außer Kraft zu setzen, sozusagen ungeschichtliche Räume zu fixieren ein für alle Mal, sondern ganz im Gegenteil, die Geschichtlichkeit der Raumbeschriftungen visuell sichtbar zu machen.
Barbara Piatti, ich möchte und muss auch abschließen, weil unsere Zeit schon um ist. Was ist für Sie die wichtigste Erkenntnis, die Sie jetzt bereits in diesem frühen Stadium des ganzen Projekts schon ziehen können in Bezug auf die Literaturgeografie unseres Kontinents?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich würde mehr sagen, dass die Erkenntnis, die wir gewonnen haben jetzt in diesen ersten 3 Jahren Arbeit am Literarischen Atlas Europas, die ist, dass unsere Kategorien tatsächlich offenbar und glücklicherweise so weit greifen, dass bereits andere Leute damit arbeiten. Wir haben beispielsweise gesehen bei einem Kollegen aus der Skandinavistik, der den Raum Paris untersucht aus der Sicht skandinavischer Autoren, Sylvain Briens. Er hat eigentlich dieselben Ansätze wie wir benutzt und kann jetzt eigentlich mit unseren Kategorien operieren, selber Karten herstellen und das eben in diesem, wie es erwähnt worden ist, Baukastensystem untersuchen. Also ich denke, die europäische Dimension des Projektes wird genau darauf hinauslaufen, dass wir eigentlich weitere Forschungsgruppen einladen können, einzelne Forschende, und dass wir beispielsweise den Vierwaldstättersee vergleichen mit den Pyrenäen, mit dem schottischen Hochland, mit den Karpaten, dass wir Prag vergleichen können mit Berlin oder Lissabon oder Rom, und dass so eine Art Netzwerk oder auch gewisse Achsen, die sich dann abzeichnen, auf dem europäischen Kontinent sich abbilden lassen würden.
Ein literarischer Atlas Europas. Wir haben versucht, dieses Projekt vorzustellen. Wir haben versucht zu zeigen, wie die Literatur eigentlich ganz schön mithält mit der Zeit, mit unserer Zeit, was Europa betrifft. Ich sage es jetzt mal so simpel. Ich bedanke mich bei Barbara Piatti und Heinrich Detring für das Gespräch, die Diskussion und sage auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.